26 birds of people.
And now in season 24.
Presented by Strabag Real Estate. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 26 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 24 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Strabag Real Estate. Ergebnisse, auf die man bauen kann. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 23. Gast in Season 24 ist Daniela Klauser, CFO der seit kurzem börsennotierten Aster Energy Solutions AG. Liebe Daniela, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Danke für die Einladung, Christian.
Ja, ich freue mich. Wir haben vorige Woche ganz kurz telefoniert, das war lustig, dann komme ich dann noch dazu, wenn wir dann bei der Aster in der Ist-Zeit sind. Karriere-Werdegang-Podcast. Ich beginne auch bei dir früher und zwar als Steuerberaterin. Kanzlei hast du begonnen. Was waren deine Beweggründe, mit diesem Job diesen Weg zu wählen?
Ich habe mich klassisch für die Handelsakademie damals entschlossen und nach der Handelsakademie war die Frage, studieren gehen nach Wien als Mädel vom Lande, oft nicht, damals noch nicht so selbstverständlich. Und ich habe mich dann entschlossen, nein, ich möchte zum Steuerberater und von dort wirklich das Rechnungswesen von der Pike auf zu lernen.
Und gut war es, ja.
Habe es bis heute nicht bereut. War eine spannende Zeit. Also man muss sich vorstellen, mit 19 Jahren vom kleinsten Einnahmen- und Ausgabenrechner bis zur großen Bilanz einer GmbH durfte ich alles mitmachen. Und mir wurde auch viel Verantwortung übergeben, Steuerprüfungen abwandeln. Und auf dieser Basis ist dann mein gesamtes Berufsleben ist auf dem aufgebaut und ich profitiere heute noch davon.
Und man lernt ja auch irgendwie die Klienten kennen und ein bisschen connecten mit Menschen ist sehr wichtig in einem heiklen Thema für viele, ne?
Ja, natürlich. Steuerbescheide und Nachzahlungen beim Finanzamt ist immer etwas Persönliches und da die soziale Ebene lernt man da sehr gut, ja.
Und wir sprechen da doch von 7 Jahren und da bist du die komplette Palette durchgegangen, nehme ich an.
Ne? Richtig. Also wie gesagt, wir sehr viel Vertrauen von der damaligen Chefin bekommen, sehr viel durchgemacht, tolles Team auch gehabt und bis dann das Angebot von der Firma Aster gekommen ist und ich vor der Entscheidung gestanden bin, verlasse ich einen flexiblen Arbeitgeber mit 2 kleinen Kindern. Meine Kinder waren damals 3 und 4 Jahre alt und habe mich dann entschlossen, ich wage den Sprung ins kalte Wasser. Und für mich, ich konnte immer zurückgehen. Meine Chefin hat gesagt, Daniela, wenn du willst, dann
das
kommst du wieder.
Beim kalten Wasser nicht.
Genau, richtig.
Genau.
Ich hatte mehr oder weniger noch ein Fangnetz unter mir. Und meine Sorge, das verstehen vielleicht manche nicht, war immer, es darf mir nicht fad werden. Ja, ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, du betreust 50 Klienten beim Steuerberater und dann hast du auf einmal nur mehr eine Firma. Und ich kann vorwegnehmen, mir ist bis heute noch nie fad geworden in der Aster.
Ja, das kann ich mir vorstellen. 2007, ich habe dich jetzt kurz unterbrochen, bist du schon dabei? Das Unternehmen ist jetzt seit einigen Jahren, wir machen einen Börse-People-Podcast in der Börse-Bubble präsent, seit kurzem an der Börse, aber seit 2007. Aster Elektrodraht GmbH hat das Unternehmen damals geheißen und die Daniela dazu. Dazu noch eine Frage. Mit dem Palfinger CEO bist du nicht verwandt, oder?
Nein, nicht verwandt.
Du hast aber öfters gefragt, seitdem du an der Börse bist.
Werde ich mehrmals gefragt,
ja. Ja, genau. Na gut, dann gehen wir ins Jahr 2007. Du hast kurz die Beweggründe schon erklärt. Was waren deine ersten Aufgaben dann bei der Aster?
Genau, 2007 war die Aster Elektrodraht GmbH unter einem malaysischen Eigentümer der Metrod-Gruppe. Und damals war das so, dass das Rechnungswesen noch klein und fein war und die globalen Themen mitbearbeitet hat. Die Aster Elektrodraht in Öd ist immer der Technologie-Hub gewesen. Von dort aus ist dann die Globalisierung, der weltweite Aufbau der Aster-Gruppe erfolgt. Und die Malaysen haben das 2005 begonnen, indem sie eine chinesische Tochter gekauft haben. Und wie ich 2007 gekommen bin, musste ich dieses Projekt abschließen und integrieren. Und danach folgte Schlag auf Schlag 2008 die indische Tochter und 2012 dann der Verkauf an die Montana-Gruppe mit den Haupteigentümer Michael Theuner. Und auch hier war ich federführend für die Integration in die Montana-Gruppe der damaligen Aster-Gruppe mit 3 Standorten.
Und wer den Michi kennt, liebe Grüße an ihn an der Stelle, das ist dann natürlich nicht nur ein Unternehmen, das ist ein großes Netzwerk natürlich und sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel international auch zu tun gehabt. Wie war das früher in der Steuerberatung? Wird eher wohl ein nationales Geschäft gewesen sein? Oder habt ihr so große Kunden gehabt, die auch chinesische oder indische Töchter gehabt haben?
Chinesische, indische Töchter nicht, aber sehr viele europäische Töchter. Mhm. Also ich hatte internationale Erfahrung, durfte ich damals auch schon lernen. Das ist mir natürlich auch zugute gekommen mit den ganzen steuerlichen Themen. War jetzt nichts Neues für mich. Das konnte ich auch dann gut umswitchen in die Aster-Gruppe. Und mit Michael Dollner, ja, ist uns nicht fad gewesen, weil 2015, das ist eine ganz lustige Anekdote, ist Michael zu Skysurfen nach Brasilien geflogen.
Mhm. Und das kam, kenne ich gar nicht. Ich weiß nur, dass er die Streifen runtergefahren ist irgendwann
einmal. Nein, das war ganz witzig. Und kam zurück mit einer Firma für die Aster. Mhm. Und ich weiß noch, der hat er angerufen und gesagt, ich habe eine Kupferfirma für euch, die kaufen wir jetzt. Und wir feierten voriges Jahr das 10-jährige Jubiläum mit unserem brasilianischen Standort und sind jetzt sehr froh, dass wir ihn haben, aber man kann sich schon vorstellen, neben Indien und China war das schon auch mit Brasilien noch eine Herausforderung.
Aber dazu haben wir ja die Daniela, ne? Das war sicher viel zu tun, das Ganze, auch letztendlich Legal und so weiter, liegt ja nämlich an, jetzt als CFO alles bei dir.
Genau, Legal ist ebenfalls bei mir angesiedelt. Mhm. Da muss ich aber schon sagen, da hatten wir sehr gute Unterstützung auch immer von unserer Mutter, der Montana Tech Components AG, dann zwischenzeitlich auch die Montana Aerospace AG und hier konnten wir auch ein sehr gutes Know-how in der Aster-Gruppe aufbauen.
Ich hatte 2 Gäste von der Montana Aerospace in dieser Börse-People-Reihe da, die werden wir dann in den Shownotes verlinken, die Folgen, der Marc Wessely, Rektoria und der Moritz Maruschek, ich glaube, 2 Jahre her und 3 Jahre her, haben mir beide Gespräche viel Spaß gemacht, aber weil du jetzt die Montana Aerospace erwähnt hast und du hast auch Öde erwähnt, zuerst in einem Nebensatz, ich tippe auf dem Pistingtallauf, genau in der Mitte, oder?
Richtig, da ist das Highlight.
Da rennst du vorbei.
Da ist das Highlight, wenn ihr an unserer Firma vorbeiläuft, über die Brücke sieht man unser altes Gebäude. Mhm. Die Firma Aster ist ja über 210 Jahre alt. Wir durften 2014 unser 200-jähriges Jubiläum feiern. Darauf sind wir auch sehr stolz.
Ja, da kann man auch stolz sein. Und ja, eine junge Börsegeschichte, wie gesagt. Warst du im Vorher beim Pistingtallauf dabei oder zuschauen?
Nur zusehen, weil mein Neffe
ganz schnell
beim Kinderlauf dabei war.
Beim Kinderlauf. Wunderbar. Na, das Ziel, Baum mit natürlich, ja, da rennst du noch ein bisschen herum. Und der Georg Bursig, der Baum mit Chef, ist ein uralter, lieber Freund von mir. Und ja, liebe Grüße an Georg bei der Gelegenheit. Auch. Gut, zurück zur Daniela, zurück zu Aster. Wir waren im Jahr 2015 und bei Brasilien handeln wir uns in der Zeitschiene noch weiter vor, so Richtung Börsegang. Das war ja doch nicht im ersten Try, ihr wart ja schon ganz knapp dran einmal, aber was ist so in der zweiten Hälfte der 10er Jahre mal passiert?
Genau. Also 2015 natürlich war dann, jeder wartete auf die Energiewende, die nicht gekommen ist, muss man ganz fairerweise sagen. Das war auch der Grund, warum Michael Dollner die Aster-Gruppe gekauft hat, ein Hidden Champion, eine grüne Industrie, wenn man das so sagen will. Und wir sind sehr stolz darauf, weil wir haben, muss man als Arbeitgeber sagen, einen Purpose. Ja? Mhm. Also wir sind wirklich mitten in der Energiewende. Und 2015 war es dann so, bis 2020 haben wir wirklich gedacht, jetzt kommt der Aufschwung, jetzt wird investiert. Es ist investiert worden, aber nicht in diesem Umfang, wie wir erwartet haben. Und 2022 hatten wir dann den Kauf eines zweiten Standortes in Brasilien. Und mit diesem Standort haben wir unsere Recycling-Kapazitäten integriert. Das heißt, noch ein bisschen mehr Grün. Darauf sind wir sehr stolz. Das haben wir auch sehr erfolgreich umgesetzt. Und 2023 unter dem Montana Aerospace AG Schirm wollten wir einen IPO versuchen an der Wiener Börse. Das Marktumfeld war damals nicht gegeben.
Es war gerade der Angriffskrieg losgegangen in der Ukraine.
Muss man auch ganz fairerweise sagen, unsere Zahlen waren besser, aber so wirklich, dass jedes Quartal wir überperformt haben, ist dann erst ab 2023 der Fall gewesen. Und aus diesem Grund haben wir im Vorjahr uns nochmal entschlossen, wir probieren es noch einmal, aber diesmal als eigenständige Unternehmensgruppe. Und nicht unter der Montana Aerospace und in Frankfurt, weil wir in Frankfurt mit Siemens Energy ist dort notiert.
Einer super von uns, Bier habt ihr, ne?
Super Bier, genau. Ja. Und einfach dort die Investoren auch mehr die Energieindustrie kennen.
Die Aktie zieht und zieht und zieht weit über 100 schon. Die Siemens Energy ist natürlich nett, wenn man es in der Peer Group hat, und es verbindet euch ja noch mehr mit der Siemens Energy, glaube ich, oder?
Ja, wir waren bis 2004, bis die malaysische Gruppe uns gekauft hat, eigentlich eine Schwester der Siemens Gruppe, genau. unter dem Mantel der Vortec.
Ja.
Und das ist vielleicht auch ganz witzig, die hochwertigsten Transformatoren kommen aus Österreich, aus Weiz. Weißt du, warum das so ist?
Nein, weiß ich nicht.
Zum Nachfragen, weil die Tunnel in Österreich so klein sind, dass Siemens und somit auch Aster gezwungen war, am effizientesten zu produzieren. Und das kommt uns jetzt zugute in der Energiewende.
Siehst du, wird das eine der besten Aktien der 90er Jahre zeitweise, da verorte ich bei anderen Unternehmen Großes, so wie hier, wenn wir jetzt besprechen, oder auch bei der Andritz, die viel Freude mit der Hydro hat.
Ja, also und uns auch viel Freude macht dann mit den Aufträgen.
Gut, dann sind wir eh schon wieder mittendrin, 2022 Brasilien 2, wenn ich mal so summieren, dann ist aber noch was passiert, was für diesen Börse People Podcast, glaube ich, auch wichtig ist, denn du bist CFO geworden. Endlich, sage ich mal.
Genau.
2022 war es soweit, seit Jänner, das heißt, du hast Brasilien 2 dann schon als CFO gemacht.
Richtig, ja.
Wir sind jetzt eh schon mit dem Börsengang sehr weit in die Ist-Zeit gehüpft und dort bleibe ich gleich einmal. Du bist CFO, Karl Schecke ist der CEO des Unternehmens. Stell uns doch mal das Unternehmen kurz vor, bitte.
Also das Unternehmen hat mehr als 1500 Mitarbeiter. Es ist sehr breit aufgestellt. Also wie gesagt, unser Technologie-Hub in Österreich noch immer. Von dort werden die hochwertigsten Produkte weltweit geliefert. Da kann man wirklich sagen, von Nordamerika, Südamerika, Südafrika bis nach Asien. Danach kommt der zweitgrößte, ist dann Brasilien. Brasilien eben dort, wo das Kupfer historisch immer schon gewesen ist.
Kennt man aus den Filmen auch sogar.
Und in China und Indien ebenfalls für den asiatischen Raum. Wir sind in allen Regionen der Technologie-Leader. Darauf sind wir stolz. Aber natürlich mit sehr vielen Diversität in unserem Teams, sehr spannend und auch teilweise herausfordernd.
Und wenn ich es richtig sehe, M&A liegt auch bei dir im CFO.
Richtig, also spannend. Karl Schecke und ich, wir teilen es auf. Karl Schecke macht die Akquise und ich mache dann die Umsetzung, aber grundsätzlich wickeln wir es beide ab, ja.
Ich lese jetzt vor, weil das habe ich mal rüberkopiert aus deinem CV, der natürlich als Vorstand öffentlich ist. Finance, Controlling, Accounting and Tax, Treasury, auch so ein Liebling von mir. HR, auch spannend, Legal, Governance und M&E-Projekte in der Gruppe. Bosnien-Herzegowina, auch noch Osteuropa, die Landkarte ganz kurz. Wo seid ihr da präsent?
Ja, da sind wir in Sassin. Das ist nahe an der kroatischen Grenze. Dort sind wir, ist sogenannt ein Fiederplan für die österreichische Gesellschaft. Wir haben zu wenig Platz gehabt in Österreich und da war die Möglichkeit, dass wir die ersten zwei Produktionsschritte aussiedeln. Und da haben wir uns damals aus strategischen Gründen für Bosnien und Herzegowina entschieden.
Und die Hauptprodukte von der Aster für diejenigen, die das Unternehmen noch nicht so gut kennen?
Also wir liefern vorwiegend in die Transformatoren- und Generatorenindustrie. Transformatoren, das heißt, wir machen einen sogenannten Drillleiter. Das kann man sich so vorstellen, dass wir lauter Einzeldrähte, und da ist das Wichtigste, das sind Flachdrähte. Also ich sage immer, wenn zu mir jemand sagt, ah, ihr seid so wie Nexans mit Runddrähte, sage ich, um Gottes Willen, das ist Commodity. Wir sind High Quality und High Technology mit unseren Flachdrähten, weil man muss sich das schon so vorstellen, wenn du einen Runddraht hast und den ziehst, das geht relativ einfach. Aber den dann wirklich transformieren in einen Flachdraht, da ist unser Know-how, da ist die Aster Weltmarktführer. Und hier ist es auch so, dass wir mit unserem Flachdraht bis zu 80 Einzeldrähte dann verdrillen kann. Und da musst du wirklich schauen, dass jeder Draht die richtige Länge hat, weil am Ende bleibt entweder zu viel oder zu wenig.
Genau. Ja, das kennt man schon. Ja. Das wird bei euch nicht passieren. Und wer sind die typischen Kunden da aus da?
Also wenn wir von Transformatoren reden, von den Drillleitern, sind die typischen Siemens, Hitachi, GE, Vernova, aber natürlich auch kleine. Also jeder glaubt, es gibt nur diese drei Riesenkunden. Es gibt in jedem Markt, Indien, China, Österreich oder Brasilien, ganz viele Transformatorenbauern. Da spricht man von Ganz in Ungarn, von Concha D&SD in Kroatien oder von WEG, ist auch sehr bekannt, gibt es eine Zweigstelle in Wien, in Brasilien zum Beispiel. Und hier sind wir, ist eine kleine, feine Branche, jeder kennt jeden, aber nicht so so klein, wie sich's manche vorstellen. Und natürlich nicht zu vergessen die Generatoren, wo wir Röbelstäbe liefern und bei der Generatoren natürlich Andritz weltbekannt.
Haben wir schon gespoilert und da wollte ich auch noch abschließend hin, natürlich in unserer Runde. Energy Solutions steckt im Unternehmensnamen sicher bewusst drinnen. Was sind solche Energielösungen, vielleicht auch noch fürs Kopfkino von die Hörerinnen, was
genau
gezeichnet?
Also man kann sich das so vorstellen, wenn der Strom kommt von einem Windrad, von einer Gasturbine oder von einer Solaranlage, dann muss er transformiert werden, weil der natürlich viel stärker ist als dieser Strom, den wir dann aus der Steckdose bekommen. Und das machen wir. Ich glaube, jeder hat einmal in der Hauptschule so einen kleinen Motor wickeln müssen. Und diese Wicklung, das sind wir. Aber, wie gesagt, nicht Rundrad, sondern Flachdraht. Und das ist das Spannendste dran.
Hochinteressant. Danke auch für diese Einreihung. Und jetzt möchte ich noch was fürs Kopfkino machen, nämlich diese Journey der jüngeren Vergangenheit. Das IPO und auch ein paar Zahlen dazu, IPO-Preis, Erstkurs und wo stehen wir jetzt und so weiter. Wir nehmen die Folge jetzt Ende April auf, senden in der ersten Maiwoche, holen wir die vergangenen Wochen mit dem IPO noch rein, ganz kurz. Wann ist die heiße Phase gestartet?
Die heiße Phase, muss ich ganz ehrlich sagen, war im August des Vorjahres.
Man hat es ja nie ganz weggeschmissen, das IPO.
Nein, man hat es nie ganz weggeschmissen und ich war auch schon darauf vorbereitet, dass wir ich habe vermutet, dass wir mit den Dezemberzahlen es nochmal probieren. Und im August haben wir dann uns entschlossen, mit den Septemberzahlen es zu versuchen, weil wir gesagt haben, jetzt ist der beste Zeitraum. Man muss aber schon ganz ehrlich sagen, und jetzt im Nachhinein, für den CFO ein Wahnsinn.
Ja, klar.
Also wir haben unser High Season im Jänner mit Jahresabschluss. Und
alles gleichzeitig
einen IPO und nicht nur jetzt das Zahlenwerk, das natürlich spannend ist, sondern auch die ganzen Regulatoren einzuhalten, da braucht man schon Vorlaufzeit.
Ein bisschen Roadshow muss man sich zeigen, oder?
Und das wollte ich gerade sagen. Ja, und die Roadshow war Wahnsinn natürlich. Ja. Und ich weiß nicht, das hat vielleicht niemand mitbekommen. Wir wollten, und es ist schon immer, ich sage immer, es ist wie eine Hochschaubahnfahrt.
Ja.
Es kommen dann politische Umstände dazu, wie diese Thematik mit Venezuela, wir sind in Südamerika, haben wir eine unserer größten Divisionen, wir sind Grönland und all diese Thematiken, ist natürlich immer die Frage, funktioniert's nicht.
Ja. Also das Window of Opportunity ist so fast changing.
Genau, also das kann man sich so vorstellen, dass man um 7.30 Uhr angerufen wird und sagt, um Gottes Willen, Dani, dieser IPO ist vom Tisch und um 10.30 Uhr angerufen wird, alles wieder straightforward, wir gehen weiter. Der Markt hat nicht darauf reagiert. Und aus diesem Grund, wir wären ja erst im Februar rausgegangen, aber es war dann die Beratschlagung unserer Rechtsanwälte und unserer Banken, wir machen es eine Woche früher.
Und gut war es wieder, ne?
Gut war es, aber natürlich 2 Wochen Roadshow in 5 Tage dann packen war sehr spannend.
Du hast das hinter dir.
Ja, ich habe es hinter mir, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gesagt, ich muss am Freitag schön ausschauen. Nicht wie der Uhu nach dem dritten Waldbrand. Also man muss, weil diese Bilder bleiben.
Deswegen mache ich mittlerweile Podcasts so gerne. Das ist wurscht, wie ich ausschaue.
Und ich habe dann gesagt, mir ist egal. Habe ich gesagt, Hauptsache ich schaue am Freitag am Foto gut aus. Meine Friseurin, danke nochmal an Sabine, natürlich hat auch gesagt, du musst glänzen. Und ich glaube, Karl und ich, wir haben das mit der Glocke ganz gut hingebracht. Vielleicht noch eine kleine Anekdote. Okay. Ich glaube, ich war die Erste, die das geprobt hat. Ich habe gesagt, wenn ich da…
Ja. Immer die Österreicher, die machen immer so irgendwas mit.
Genau, die war dort, also unser Verantwortlicher hat gesagt, das hat noch niemand gefragt, sogar dann wird es eh Zeit. Und die hat mich dann wirklich mit der Glocke aus dem Raum gehen lassen zum Üben. Und ich muss euch sagen, es ist wirklich schwer, die Glocke.
Die ist schwerer als meine Glocke, das haben wir jetzt auch auf Halde gemacht. Ja. Die Österreicher, meine ich den Daniel Riedl, der damals bei der Buvox so unendlich geläutet hat, weil ihm keiner gesagt hat, aufzuhören. Ich habe es, glaube ich, schon 10-mal erzählt, aber es sind die Österreicher und die Glocke. Eine harmonische Beziehung und ja, jetzt bringen wir doch noch ein paar Zahlen rein. Der Emissionskurs, der lag bei…
29,50.
Das ist richtig, aber das habe ich jetzt auch erwartet. Und der Erstkurs unpackbar höher gleich. Ne?
Ja. Ja, also da muss ich vielleicht eine kleine Anekdote zum Erstkurs.
Ja.
Beim Abendessen davor gab es so Empfehlungen oder Wetten, würde ich jetzt fast schon sagen, wo der Erstkurs liegen wird. Und alle haben gesagt, na Dani, wenn der Erstkurs bei 36 liegt, da musst du dich freuen. Und wie wir am nächsten Tag dann zu der Börse gefahren sind, hat der Karl, mein Kollege, gesagt, was machen wir, wenn der niedriger ist? Und ich habe dann gesagt, Karl, das können wir jetzt nicht mehr ändern. Jetzt sind wir entspannt, weil das Dinge, die wir nicht mehr ändern können, über die brauchen wir sich nicht aufregen. Und dann ist schon der Michael Treuner gekommen und hat gesagt, lachen, du musst immer lachen. Weil alles, woran sich die Leute erinnern, ist, dass du nicht gelacht hast beim Läuten. Mhm. Und ich meinte, um Gottes Willen, jetzt ist dann der Kurs vielleicht bei 25 und ich muss lachen, was die wollen von mir. Und weinen darfst auch nicht, weil das sieht dann auch in jeder. Und dann muss ich sagen, wie wir dann 43 gehört haben, also das ist so wie ein Adrenalin.
What the fuck? 43? Also,
der Karl, glaube ich, gar nicht so realisiert. Und bei mir ist so richtig, also das war Adrenalinschub pur. Und ich glaube, das hat man dann auf den Bildern auch gesehen.
Da fangst du gleich zum Rechnen an, 43, das sind 14 mehr, das ist fast 50% und so weiter. Ja. Ja, Wahnsinn, das geht hin und her. Ja. Und das heißt, auch da noch, man wartet auf den Erstkurs, bis er da ist in Frankfurt und dann läutet man, oder? Wenn Richtig. Der erste Kurs an der Börse gebildet wird. Richtig. Die 29 gibt es ja für die Zeichner. Hast du wenigstens was gekauft, wenn ich frech frage?
Ja, ich stehe Unternehmen.
Ich frage nie nach Seis, aber genau. Haben wir im Vorgespräch abgestimmt, dass ich das fragen darf.
Ist auch veröffentlicht.
Ist veröffentlicht, genau. Als CFO muss man da einiges machen. Ist man ja Director Stealingspflichtig und solche Sachen.
Genau, auch. Richtig.
Ja. Genau. So, wann war das jetzt mit der Erstnotiz? Welcher Tag, von welchen sprechen wir da?
Die Erstnotiz war am 30. Jänner 2026.
Genau. Das heißt auch wieder richtig, das heißt, du hast jetzt ein paar Wochen Being Public und bist jetzt 19 Jahre im Unternehmen mit steigender Verantwortung. Was hat nochmal das Being Public mit dir gemacht?
Durch die Montana Aerospace muss man schon ganz ehrlich sagen, sind schon sehr viele Dinge abgedeckt gewesen. Aber natürlich, jetzt ist die AST allein im Fenster. Also das muss man schon so sagen. Nicht nur als Division der Montana Aerospace, sondern wirklich als eigenständige Gruppe. Wir haben im Vorfeld schon wir haben sehr gute Rechtsanwälte, natürlich alles abgedeckt, auch mit unseren Wirtschaftsprüfern. Und das ist jetzt schon, man hat mehr Herausforderungen rechtlicher Natur, aber natürlich, also das Wichtigste ist für die Aster-Gruppe, dass wir mit dem gewonnenen Eigenkapital investieren können. Mhm. Und das ist ja unser großer Wunsch, dass wir die Möglichkeiten des Marktes nicht durch vielleicht fehlende finanzielle Mittel schwächen.
Bei Investieren, da hake ich ganz kurz ein, der Emissionserlös, du freust dich drüber, was ist die Verwendung dafür, was habt ihr da vor?
Ja, also 40% gehen in reine Expansion weltweit, also wirklich von China über Indien, Europa, Brasilien. Es werden alle Standorte ausgebaut, bestehende Standorte ausgebaut, weil aktuell ist von den Research ein 9,1% CAGR in den nächsten 5 Jahren gesehen und es ist ein unfassbarer wachsender Markt.
CAGR müssen wir noch kurz erklären, dieses Compound Annual Growth Rate, was das für die Hörerinnen, erklär kurz, was damit gemeint ist.
Also bitte. Wenn wir von 9,1% CAGR sprechen, dann spricht man davon, dass die Umsatzsteigerung 9,1% pro Jahr und das bedeutet aber jedes Jahr, also jedes Jahr.
Das ist nicht wenig.
Ist nicht wenig, ja. Und dem müssen wir natürlich auch nachkommen, weil eins muss man schon ganz plakativ sagen, es ist nicht so einfach, eine Organisation 10% wachsen zu lassen jedes Jahr. Also da musst du wirklich gute Leute, ein gutes Team haben und natürlich auch finanziell gut aufgestellt sein. Ist erfreulich, ist viel Arbeit, sind wir darauf vorbereitet und man muss schon sagen, ohne Börsegang hätte es Priorisierung gegeben von den Projekten. Das fällt jetzt weg.
Ja.
Und als zweiter großer Punkt, also wir haben auch 20% ins Recycling. Wir haben, wie gesagt, 2022 bereits ein brasilianisches Unternehmen gekauft mit Recycling-Kapazitäten und das wollen wir auch nach Europa bringen. Das ist natürlich nicht, es ist unser, ich sage mal, unser Blut, being green, sage ich immer. Und das natürlich ist dann auch, sage ich mal, für die Supply Chain Resilience, dass wir wirklich unser eigenes Kupfer dann selbst herstellen in Öd oder in Bosnien, wirklich der nächste Schritt zu noch grüner zu werden. Ja.
Ist es eigentlich für euer Geschäft wichtig, mit Logistikzentren oder Werken in der Nähe von euren großen Kunden zu sein? Ist das wichtig?
Ja, also man muss sich so vorstellen, wenn wir unseren Kunden etwas liefern, also wir liefern Trommeln, also unser Material, also diese Drillleiter werden auf Trommeln geliefert oder die Röbelstäbe werden in Kisten geliefert.
Also kurze Wege, nicht blöd.
Kurze Wege, ja, und da muss man sich so vorstellen, wir haben Trommeln, die können nur mit dem Kran verladen werden, weil die über 10 Tonnen wiegen.
Okay.
Also wir.
Nichts für einen Flieger.
Nichts für einen Flieger. Ja.
Macht Sinn. Habe ich mal so gedacht jetzt. Ja. Liebe Daniela, ich habe jetzt gerade nebenbei reingeschaut auf dem aktuellen Aktienkurs. Wir sind knapp über 55, wenn man das jetzt mit den 29 vergleicht. Und ich glaube, wir waren auch schon dort, sind wir bei 100% haben wir kurz einmal gesehen, jetzt sind wir knapp drunter. Baderbank, tolles Research gebracht jetzt dieser Tage. Kapitalmarkt zurück. Was sind die nächsten Aufgaben für dich jetzt als CFO in der Kapitalmarktkommunikation? Ja. Die Zahlen sind draußen, die waren gut.
Genau. Ja. Also Baderbank, Oder BHF und auch Bärenberg hat ein sehr gutes Statement, sehr gute Analyse abgegeben. Wir werden wachsen. Mhm. Wir investieren in allen Regionen. Und eben diese Kursziele basieren schon auf diesen Investitionen. Wir haben jetzt im ersten Quartal dieses Jahr schon erfolgreiche Expansionen abgeschlossen. Die ersten kleinen Schritte. Also wir gehen wirklich Schritt für Schritt, damit es die Organisation auch mitwachsen kann. Und wir machen das, die Kommunikation mit den Investoren auch proaktiv. Wir haben laufend One-to-One. Wir gehen auf Konferenzen, weil wir natürlich auch unser Markt und unser Unternehmen den Investoren präsent sein möchten, nicht nur für existierende, auch für zukünftige. Wir haben schon gesprochen, die Liquidität natürlich in Small und Mid-Cap ist nicht so wie bei größeren Aktien.
Da muss ich jetzt kurz einhaken, das ist nämlich das, was ich am Anfang gespoilert habe. Ihr habt am Freitag, den, lass mich rechnen, 24. April einen Call gemacht, genau. Zunächst für Institutionelle und dann auch für Medienleute, und da bin ich auf der Rückbank eines Autos gesessen und habe mich dann noch live reingeschalten, wie du mit der Christine Betzwinkler, die gefahren ist und mit euch gesprochen hat, gesprochen. Da habe ich die Handelsvolumen auch angesprochen und da haben wir beide auch einige Antworten auf heute verschoben. Ich fand es irgendwie witzig, von der Rücksitzgeschichte Fragen zu stellen. Klingt alles natürlich noch einmal dazu durchaus nach Arbeit. Wie teilst dir du die Kapitalmarktarbeit mit dem Karl Schecke auf? Ich denke, am Anfang will man euch wohl beide sehen bei einem neuen Unternehmen.
Genau. Also wir haben es schon im Vorjahr, vor dem Börsegang, alles gemeinsam gemacht, alles aufgeteilt, weil wir einfach sagen, dass sie uns beide kennen, dass wir wirklich das Zeichen, mal, ja. Genau. Das Zeichen und der Aster sind. Und jetzt ist es so, aktuell gehen wir auf alle Konferenzen gemeinsam. Wir machen auch die One-to-One mit allen gemeinsam. Und dann werden wir, wenn wir unseren neuen Investor Relationship Mitarbeiter on board haben, werden wir uns das aufteilen. Aber grundsätzlich soll Karl für die Neuakquise und ich für die bestehenden Investoren da sein. Aber wir sind sehr nahe und wir werden das gut managen.
Zu meiner Kollegin Melanie.
Liebe Börse People Community, einige von euch kennen vielleicht schon unser Gewerbeprojekt Weitblick. Das architektonische Highlight im Grünen Prater in Wien, gut erreichbar an der U2 gelegen. Und was interessiert gewerbliche Mieter und Investoren? Eindeutig Zahlen und Fakten. Daher der Weitblick, kurz im Überblick. Was macht das Projekt so besonders? Die Skybar mit Terrasse im 35. Stock, raumhohe Fassadenverglasung, der repräsentative Eingangsbereich und Nachhaltigkeit ist Programm. Errichtung nach Önje Gold, EU-Taxonomie-konformes Bauen. Energienetz, Nutzung erneuerbarer Ressourcen durch Sonden und Brunnen und angebunden an das emissionsfreie Energienetzkraftwerk in Kriau. Neben diesen Eigenschaften, sozusagen der Hardware, ist uns ja allen die Work-Life-Balance wichtig geworden und im Weitblick jetzt auch erlebbar. Arbeiten, einkaufen und entspannen. Die künftigen Arbeitnehmer haben ihre Walking-, Jogging-Strecke oder ihren Yoga-Place im Freien direkt vor der Bürotür. Und es gibt keine Ausreden. Eigene Duschen sind vorhanden. Wer nicht mit der U-Bahn ins Büro kommt, fährt in die hauseigene Tiefgarage mit Dauer- und Kurzparkplätze. E-Ladestationen, Abstellflächen für Motorräder mit modernem Garagenmanagement. Und für die passionierten Fahrradfahrer gibt es zusätzlich großzügige Abstellanlagen. Wenn ihr mehr über unseren Weitblick wissen wollt, Christian legt wie immer den Link in die Shownotes. Bleibt neugierig, stay tuned.
Und ich habe da noch so viele Fragen zu einem neuen Unternehmen, da muss man sich natürlich zuerst einmal reinstrebern, was ich auch immer sehr gerne tue. Und wie gesagt, vorbeirennen auf der Hälfte vom Halbmarathon ist natürlich jetzt auch ein ewiger optischer Stempel, genau, für mich.
In den Kopf.
Wir werden heute noch einen zweiten Podcast aufnehmen, Private Investor Relations, und da das aktuelle Zahlenmaterial noch einreihen. Der wird dann auch in den Shownotes verlinkt sein, Daniela. Und dann habe ich noch die typischen Abschlussfragen. Klingt alles momentan gerade im Speziellen natürlich, Kinder hast du auch erwähnt, nach sehr, sehr viel Arbeit. Aber was macht die Daniela, wenn es gerade nicht astermäßig unterwegs ist? Was machst du denn so?
Wenn ich gerade nicht astermäßig unterwegs bin, gehe ich in die Natur wandern. Schön. Ich lebe wunderbare eben Gegend, auch im Bistingtal. Ja. Und Skifahren ist auch eine Leidenschaft. Ist heuer ein bisschen kurz gekommen.
Fuße des Schneebergs kann man
Fuße des Schneebergs, Gegend, ne? Richtig, ja. Genau.
Ja, der Bistingtallauf ist auch einer der schnellsten überhaupt. Ein leichtes Gefälle hat er halt. Ja. Ja, mit ein paar bösen Steilstufen kann ich nur empfehlen. Ja, und was ist das, was dir an dem Job, den du hier seit 19 Jahren ausübst und der gewachsen ist, Spaß macht?
Mir ist noch nie fad geworden. Es ist immer etwas Neues. Und ich glaube, das ist immer, man kann immer etwas Neues dazulernen. Und das Wichtigste ist, ich kann es selbst bewegen. Das bedeutet, für mich ist immer nicht nur die Mitarbeiter, die einen tollen Job machen, sondern auch, dass man das Unternehmen weiter vorantreiben kann, die Prozesse anpassen kann. Und das Spannendste ist natürlich dann, wenn man dann solche Zahlen wie letzten Freitag präsentieren darf, das ist dann wirklich der Lohn für die getane Arbeit. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also alle Asta-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die haben zugesehen bei unserem Börsegang, die haben auch zu mir gesagt, Dani, wir sind so stolz. Ich habe es meiner Mutter gesagt, schau zu. Die hat immer gesagt, nein, eine aus Buchberg, die läutet sicher nicht die Glocke.
Und sie hat.
Und sie hat an der Frankfurter Börse die Glocke geläutet. Und da haben wir schon sehr gefeiert, ja.
Das ist doch wunderbar. Und du hast heute auch die ganze Zeit gelächelt, obwohl wir nicht gefilmt haben. Natürlich, das lernt man dann irgendwann. Aber ich glaube, das bist doch ein bisschen du.
Das bin ich, ja.
Das bist du. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Daniela, zunächst einmal danke, dass du hier warst. Wir nehmen jetzt, wie gesagt, noch eine zweite Folge auf, die mehr auf die aktuellen Financials geht. Die wird verlinkt sein. Börse People Folge hat mir riesig Spaß gemacht. Danke fürs Dasein an die Daniela und an euch da draußen. Danke fürs Reinhören in diese maximal inspirierende Folge und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Ich sage auch danke fürs Reinhören an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und danke Christian für das nette Gespräch.
Hat mir Spaß gemacht. Ciao, ciao. I strive up real estate. I give myself demon bow and come.